Bild habt ihr mit Sicherheit, das Foto habt ihr mit Sicherheit noch nicht gesehen. Es ist auch noch im Werden. Und zwar haben wir eine Anfrage von einer Arztpraxis, einer großen Arztpraxis, ob wir Faces auch bei ihnen machen können. Also sprich Bilder ausstellen. Und wir, klar machen wir das. Ist ja logisch. Und wir machen das so, wir haben 16 verschiedene Fotos, wo immer ein Statement steht und hier kommt dann noch ein fetter QR-Code hin und dann können die Leute, wenn sie das Bild anspricht, auf den QR-Code und können den Film anschauen und wir legen in der Praxis Flyer aus und dann ist der Kreis rund und die Leute wissen, um was es sich bei Faces handelt. Also es ist wirklich super, welche Möglichkeiten sich ergeben, um so mit dem Glauben über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Schon cool, oder? Und da haben wir 16 verschiedene Motive, die ist natürlich auch, das Bild ist klein, es wird viel größer, hängt dann im Rahmen und hängt in der Arztpraxis. Hammer! Also ich bin echt begeistert, weil die Geschichten sind so wertvoll und die nächste ist auch, da kann ich euch leider kein Bild zeigen, nein, habe ich nicht da. Susanne. Susanne wächst in einer bettelarmen Familie auf. Und nicht nur das, es ist laut, es gibt Stress, es gibt Ärger. Und es war bei bettelarm nie Geld da. Und die kleine Susanne musste immer einkaufen gehen. Und an der Kasse, was sagt man dann? Schreiben Sie es an. Eines Tages spricht sie, die Susanne spricht, wird von einem Mädchen angesprochen. Und das Mädchen sagt, möchtest du einen Pulli haben? Aus dem Nichts, out of the blue. Und das war der größte Traum der kleinen Susi. Und dieser Traum und die Geschichte und was es damit auf sich hat, das werdet ihr euch jetzt anschauen. Und es ist sehr herzerwärmend und ganz genial. Willkommen bei Superform.
Danke.
Ich habe von dir nur einen ganz kurzen Ausschnitt. Du schreibst, das Glück schien perfekt zu sein. Mhm. Das sind so Worte, wo ich denke, oh oh.
Ja, ja.
Bericht mal. Und lass mich nicht lügen. Alkohol und Armut in der Familie. Mhm,
genau. Ja, und da würde ich auch gern anfangen, wenn
Mach
das
mal.
Geht.
Mhm. Ja.
Und zwar, also ich bin gebürtige Vorarlbergerin, bin in Lustenau geboren und gemeinsam mit 4 Brüdern. Und bei uns ist immer eine ziemliche wilde Familiensituation gewesen.
Wilde?
Ja, ganz wild. Also mein Papa hat viel getrunken und später habe ich dann erfahren, auch meine Mutter und mein Papa hat meine Mama sehr oft geschlagen, also wirklich sehr oft geschlagen. Und ich kann mich also nur erinnern, dass es immer laut war, unruhig, schmutzig. Ja, es war immer eigentlich so eine angsterfüllte Atmosphäre und ich kann mich an eine Situation erinnern, da waren meine Eltern noch zusammen, später haben sie sich scheiden lassen. Da haben wir meine Mama versteckt in einem Kasten, weil mein Papa wollte meine Mama wirklich sowas von schlagen und da war ich vielleicht 4 oder 5.
Das weißt du noch?
So circa, ja, ich weiß, weil wir später umgezogen sind und da war ich dann circa 6 oder so, wie wir dann vom Haus weggezogen sind in eine Wohnung. Genau, und das, ich kann mich auch erinnern, dass wir einmal war es in meinen kindlichen Augen, ein Berg voll Geschirr am Boden gelegen ist, weil mein Papa wieder so einen Auszucker gehabt hat und einfach das ganze Geschirr am Boden geschmissen hat. Und ja, und dennoch habe ich immer so das Gefühl gehabt, Familie ist so, ich wollte immer bei der Familie bleiben. Ich wollte nie in den Kindergarten gehen, ich wollte nie in die Schule gehen.
Weil du dich geschämt hast?
Ich weiß nicht. Nein, eigentlich schon irgendwie, das so eigentlich von meinem Gefühl her war es einfach dieses Familiengefühl, was ich wollte. Mhm. Obwohl es so ganz im Gegenteil.
Kontraproduktiv war
genau,
eigentlich, ne?
Genau, genau. Ja, und meine Eltern ließen sich dann scheiden und wir sind dann ein paar Meter weiter nach vorgezogen in eine Wohnung. Meine Mutter war dann eben mit 5 Kindern alleine und mein ältester Bruder war körperbehindert, der hatte Kinderlähmung und das war für meine Mutter schon nicht so einfach. Und ich habe mich in dieser Wohnung ganz unwohl gefühlt, weil es einfach ganz anders war als in dem Haus. Wir waren so kontrolliert von den Nachbarn, sind die eh ruhig, wir haben können nicht laut sein. Es war alles so, alles mit Regeln verbunden und das war für mich komplett neu. Und ich habe mich sehr schwer, ja, ich habe mich eigentlich überhaupt nicht wohlgefühlt in dieser Wohnung. Es war alles eng, klein und ich war unglücklich, obwohl die Wohnung schön war, sag ich jetzt einmal.
Die muss ja doch einigermaßen groß gewesen sein, wenn ihr mit 6 Leuten da reingeht, ne?
Nein, nicht wirklich. Also okay. Wir hatten ein Kinderzimmer und da waren meine 4 Brüder drinnen mit Stockbetten. Aber es war wirklich klein. Es ist heutzutage gar nicht denkbar. Das waren circa, ich bin nicht so gut in Quadratmeter, was werden es gewesen sein, so 20 Quadratmeter maximal. 20, wirklich klein. 2 Stockbetten drinnen, meine Brüder waren da drinnen und ich war bei meiner Mutter im Schlafzimmer. Das war auch nicht so unbedingt klasse. Ja, und bei uns zu Hause, ich kann mich erinnern, es war immer unruhig, es war immer schmutzig, es waren immer Leute bei uns da. Und meine Mutter hatte dann leider immer wieder Freunde, die ähnliches Muster hatten wie mein Vater. Alkohol, keine gescheite Arbeit. Also mein Papa hat schon Arbeit gehabt, aber die waren dann so die Männer von meiner Mutter, die Freunde, die hatten, ja, es war einfach...
Musstest du dann raus aus dem Bett zu deinen Jungs, Brüdern rüber oder wie?
Ja, also ich habe da halt einige Dinge auch mitbekommen, sag ich jetzt mal. Und das war...
Nicht schön.
Nein, war nicht schön. Das war auch nicht, sag ich mal, ist ja normal auch nichts für ein Kind, auch wenn man glaubt, es schläft. Also ja, da war ich schon auch verstört, sag ich jetzt einmal. Und aber das Schlimmste für mich war gar nicht das, sondern eher dieser Lärmpegel im Haus. Und wenn du gewusst hast... Die Mama war dann aus mit einem Freund dann halt und du hast gewusst, wenn die heimkommen, meine Mutter hat auch getrunken, dann war immer Streit und Schläge vorprogrammiert. Und ich habe mir als Kind angewöhnt, immer mit dem Kopf so hin und her, zack, 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 ich nenne es Weigeln.
Was heißt das?
Weigeln, eben das mit dem Kopf so hin und her wiegen, damit man nichts hört.
Ah,
ich weiß nicht.
Nein.
Ja, und auch, dass ich nicht so was höre und einfach, da habe ich mich immer so, dass ich ja einfach...
In Schwingungen versetzt.
Dass ich einfach nicht so viel mitbekomme, jo. Genau. Ja, und eben, es war daheim einfach keine Harmonie, eben, es war immer grauslich, es war immer schmutzig, es wurde Karten gespielt bei uns und viel Alkohol getrunken, also es war wirklich... Da habe ich mich wirklich geschämt. Ich habe nie eine Freundin oder was, eine Schulfreundin mitgenommen, weil ich hätte mich wirklich geschämt. Und ich habe mich auch geschämt. Und ich habe als Kind schon, bin ich oft raus mit meinem Teddybär, den, was ich jetzt auch noch immer habe zu Hause, in einer Ecke steht da. Mit dem bin ich spazieren gegangen, weil ich bin oft rausgegangen, einfach nur raus aus dem Ganzen. Und da hatte ich als Kind schon immer das Gefühl, als Kind habe ich gedacht, ich bin Jesus.
Oh.
Spät als Erwachsener.
Wie kamst du auf die Idee?
Ja, weil einfach, ich habe mich dann draußen einfach so wohl gefühlt. Ich bin mir verstanden vorgekommen. Ich habe nicht irgendwas gespürt, aber ich wusste, ich bin was Besonderes. Also ich habe so den Eindruck gehabt, ich bin eigentlich was ganz Besonderes. Mhm. Und das, als Kind hatte ich mir so den Gedanken, ich bin Jesus. Ich hatte aber keine Ahnung, wer Jesus ist. Als Erwachsener habe ich dann gewusst, okay, ich habe einfach Jesus stark bei mir gespürt. Mhm. Und weil ich habe da noch keinen Religionsunterricht großartig gehabt oder was und daheim sowieso keiner hat mit dem Glauben was anfangen können, ist nie erwähnt worden. Und ich bin oft spazieren gegangen, stundenlang, einfach mit so einer, ja, einfach mit so einer Geborgenheit.
Und dem Teddybär.
Und dem Teddybär, genau.
Und ruhig war es auch.
Genau, ruhig war es auch. Und ich habe die Natur sowieso immer geliebt. Meine Brüder haben oft so Sportsachen angeschaut, beim schönsten Wetter die dicken Vorhänge zu, dass es finster war. Für mich war das immer ganz schlimm. Ich bin immer raus. Ja, und ich habe als Kind auch oft so das Gefühl gehabt, wenn Weihnachten war, ich muss in den Gottesdienst gehen. Ich bin alleine als Kind. Da hat keiner nachgeschaut, so wie es heute ist, oft so bei den Kindern. Du weißt alles von den Kindern.
Du hattest keine Helikoptermama?
Nein, genau. Nein. Und ich bin alleine in die Kirche gegangen und habe einfach so eine Sehnsucht verspürt in meinem Herzen.
Ja.
Habe aber eigentlich nicht gewusst genau, wie was. Also einfach, mich hat es hingezogen in die Kirche. Und oft bin ich auch, genau, gerade zu Weihnachten war es oft so, dass es eskaliert ist, das Ganze. Jeder hat getrunken, ja. Wir waren dann schon ein bisschen älter auch. Und es war immer Anspannung pur. Und du hast gewusst, es ist wie so kurz vorm Explodieren. Du hast nicht gewusst, so wann ist es jetzt soweit, dass es eskaliert. Dieses friedvolle Weihnachtsfest hat es bei uns nie gegeben. Und ich bin oft in der Nacht dann aufgewacht und bin raus zum Weihnachtsbaum und habe mir dieses Chaos angeschaut. Aber es war so eine heilige Stimmung und so eine heilige Stille. Und kann mich erinnern als Kind. Und da habe ich so Freude in mir verspürt. Und das habe ich aber nur gehabt, wenn ich alleine war. Mhm. Ja, und ich habe auch immer später dann Tagebuch geschrieben, habe immer gesagt, danke Gott. Und also ich habe schon eine Verbindung zu ihm gehabt. Und ja, später dann in der Schule hatte ich einen Kaplan und ich war ein bisschen so, ich sage mal, eine gesunde Rebellin. Ich habe immer gesagt, warum kann ich nicht beichten einfach so? Warum muss ich da in so einen kleinen Stuhl rein? Warum kann ich nicht einfach so Ihnen meine Sünden sagen? Gell? Also ich, ich war schon sehr innovativ.
Und der Kaplan sagte?
Ja, das geht.
Schweig.
Nein, der war ganz, der war mega. Der hat es so verstanden, was in mir abgeht. Gell? Und... genau, und da hat es mich schon so angefangen, ein bisschen so, ja, über den Glauben, dass ich da über den Glauben ein bisschen nachgedacht habe. Und ich hab schon als kleines Kind habe ich schon so eine große Sehnsucht gehabt, immer ein Pony zu haben, ein Pony. Und jetzt waren wir da aber in dieser Wohnung, wo wir eigentlich jeden Monat damit gerechnet haben, dass wir rausgeschmissen werden, weil wir kein Geld gehabt haben, nicht hinten und vorn. Es war für uns wirklich, wir waren wirklich arm. Und ich kann mich noch erinnern, mein jüngerer Bruder war 11 Monate jünger wie ich, der ältere war 11 Monate älter wie ich. Also wir waren alle drei total immer ein Jahr. Und dann meine zwei älteren Brüder noch. Und wenn Schulanfang war, mir ist so schlecht gegangen. Ich wusste, wir müssen immer die Schulsachen aufschreiben lassen. Und das Schlimmste für mich war, die Tochter von dieser Schreibwarenhändlerin ging in meine Klasse. Und für mich war das immer so eine große Scham. Und immer hat man uns zur Bank geschickt, also meine Mutter hat mich immer zur Bank geschickt, auch mit einem Zettel, können Sie meiner Tochter bitte so viel und so viel Geld mitgeben? Und ich wäre am liebsten immer im Erdboden versunken. Und genau, das waren so diese Geldprobleme, wo man sehr nah gegangen ist. Oder bei einer Kasse, du hast gewusst, du kaufst ein paar lebensnotwendige Dinge ein und du musst vorne an der Kasse sagen, können Sie es bitte aufschreiben. Es war für mich immer ganz, ganz schlimm.
Heimlich.
Ja, und so haben wir uns halt irgendwie durchgeschlagen. Und ich hatte immer den Herzenswunsch, eben ein Pony zu haben, schon seit ich 3 Jahre alt war. Und der Wunsch ist nie weggegangen. Und dann hat irgendein Mädchen mich einmal gefragt, die hat mich so einfach nur vom Sehen kennt, die war eine Klasse weiter wie ich, da bin ich dann schon Richtung 14 gegangen, also Teenager, und die hat mich gefragt, möchtest du ein Pony kaufen? Und das Erste, was war, ja, sicher. Also wir haben in der Wohnung gewohnt, wo wir jeden Monat gerechnet haben, dass wir auf der Straße sitzen. Ich hatte kein Geld, keinen Stall, gar nichts, keine Eltern, die hinter mir gestanden sind. Und ich sage einfach, ja, ich kaufe das Pony. Ich habe es weder angeschaut gehabt oder noch irgendwas, weil die hat gesagt zu mir, hey, das Pony wird, dem geht's ganz schlecht, da kommt der Tierschutzverein, das Pony steht ganz tief im Dreck und das wäre ein guter Zweck. Und ich habe gesagt, ja. Und dann hat's angefangen. Dann habe ich das mit diesem Kaplan besprochen und der hat meiner Mama wirklich eine Anzahlung gegeben für dieses Pony und hat ihr erklärt eben, warum und wieso. Meine Mutter war ganz perplex. Meiner Tochter gibt er ein Geld für ein Pony zum Kaufen.
Der Kaplan?
Ja, genau, damals in Vorarlberg. Und und somit habe ich dann das Pony anzahlen können. Bin dann durch die Straßen von Lustenau geradelt. Immer online, sage ich. Ich war im Gebet. Ich habe einfach normal gesprochen und sage, ich brauche einen Stall. Wo soll ich da hinfahren? Bin zu einem Stall hingefahren, zu einem alten Bauernhof und habe gefragt, ob sie eventuell einen Platz hätten für ein Pony. Und dann sagte die Dame, hey, so super, Sie haben gerade vor 2 Wochen die Kühe aus dem Stall gegeben. Ich könnte den Stall haben, ohne was zu bezahlen. Und der Heustock war voller Heu. Also es war so, das ist so einfach gegangen. Mhm. Und ja, und mein Bruder hat mir dann eben zu meinem Geburtstag, der hat dann schon gearbeitet, der ältere Bruder, und hat mir auch ein Geld gegeben und ich habe das dann können abstottern. Und später habe ich dann die Lehre angefangen und habe dann können natürlich auch Geld verdienen, damit ich das...
Stand das Pony tatsächlich knietief im Dreck?
Das war wirklich ein Tierschutzpony, ja, wirklich dem. Aber meine Freundin, die ist dann später meine beste Freundin geworden, die hat mich gleich dazu verdonnert, ich muss die Mutter von diesem Pony auch mit in Pflege nehmen, weil das kann nicht alleine da stehen.
Und, hast du zwei Pferde?
Ja, genau. Aber das eine gehörte nicht mir, aber jetzt über diesen Winter. Und ja. Ich hatte keine Ahnung von Pferden. Meine Liebe war sehr groß. Also sie hat gesagt, du musst vor der Schule hingehen. Das, sie hat mir alles erklärt, füttern und alles. Und was ich unbedingt machen muss, die Hufe auskratzen. Und das, die Mutter von meinem Pony war ganz eine Wilde, die hat immer ausgeschlagen. Und ich musste das machen, weil meine Freundin gesagt hat, das wird sonst krank bei den Hufen. Ich habe das brav alles gemacht. Und in der Schule habe ich dann immer ganz fest meine Schuhe am Boden gedrückt, weil die Schuhe so nach Pferd gestunken.
Ja. Nach Mist.
Ja, genau. Ja, und so bin ich zu meinem Pony gekommen, habe aber sehr viel selber wirklich dafür mich eingesetzt. Also ja, und das war für mich so der Rettungsanker in der Pubertät, dieses ja. Pony. Hm. Ich hatte Aufgabe, ich war stundenlang beim Pony, einfach nur dort. Und diese Freundschaft zu dieser Freundin, zu der Waltraud, war dann ganz eng. Und sie hat dann später mich auch gefragt, Susi, möchtest du mit mir in die Steiermark ziehen? Und das, da war man, keine Ahnung, wie alt, als Teenager halt. Und die andere Freundin, die war eigentlich zu dritt, die hat gesagt, nein, ich gehe sicher nicht in die Steiermark da, wirklich nicht. Und dann hat sie mich gefragt, und ich war ganz stolz, dass sie mich fragt, dass ich hier so wichtig bin. Und ich habe gesagt, sicher. Ja, und ich habe Fuß gefasst dann, in Fürstenfeld habe ich gearbeitet. Und Gott hat mir da wirklich die Wege geebnet, sage ich mal. Und ich habe Gott immer nur erwähnt in meinen Tagebüchern. Könnte jetzt nicht sagen, dass ich wirklich tief im Glauben war, so. Mhm. Ja, und ein Jahr später habe ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt, den Anno. Und ich bin in Fürstenfeld daheim gewesen und er in Weiz. Und das sind auch so über 50 Kilometer. Und ich bin da immer hin und her gefahren. Und mit meiner Freundin, die war bei der Therme Leupersdorf eben. Ja, sie war für mich die wichtigste Person in meinem Leben. Weil sie war wirklich für mich ganz ein fester Halt. Mhm. Und ihr ist es nicht so gut gegangen, bei ihr ist sehr viel hochgekommen aus ihrer Kindheit und ist dann einfach in die esoterische Phase reingekommen. Also sie ist dann zu so Schamanen gegangen und hat einige Dinge gemacht und weil ich ihr so verbunden war, bin ich dann mitgegangen. Weil ich eigentlich, ja, ich hatte so eine große Sehnsucht in meinem Herzen. Und ich war da mit meinem
nach
Mann.
Nach Übernatürlichem oder nach?
Ja, einfach, also Sehnsucht nach Liebe auch, gell? Ich hatte dann später, mein Mann und ich waren dann schon ein paar Jahre zusammen, hatte auch Sehnsucht, auch Kinder zu haben und er wollte mich auch zur damaligen Zeit nicht heiraten, was ich aus heutiger Sicht vielleicht gut verstehe. Weil er war ziemlich, also ich war schon sehr rebellisch, sehr stark kämpferisch, weil ich eben mit 4 Brüdern aufgewachsen bin und sehr buschikoser Typ so von meinem Verhalten. Er hatte immer so Kampf-Army-Hosen an.
Du.
Ja, ja, und so richtig. Also wenn irgendwer was gesagt hat, da bin ich schon immer,
oh, oh.
Ja, ja, genau.
Sag ja. Jetzt nichts Falsches.
Nein, eh. Also ich habe halt immer, ich habe gekämpft für das, was ich gedacht habe, dass es richtig ist.
Hm.
Und ich habe mir auch nicht so schnell was sagen lassen, vor allem nicht von Männern auch nicht, gell? Und ja, dann war ich mit meinem jetzigen Mann einige Jahre zusammen und ich hatte viel Kontakt mit meiner Freundin. Also sie war für mich nach wie vor sehr, sehr wichtig. Sie hat dann so dieses Familienschema erfüllt. Sie hat geheiratet, hatte 2 Töchter auch und also einen Stutenmilchhof. Und für mich war das so die Vorzeigefamily, wo ich gedacht habe, wow, die haben es jetzt geschafft, gell? Und mein Mann hat ein bisschen länger gebraucht, bis er gesagt hat, ja, zu Kindern. Es war so ein Kampf, das alles zu bekommen. Mhm. Für mich war das immer so, es war immer so anstrengend. Ja, und eben, dann hatten wir die erste, ist die Tochter, dann der Sohn. Und dann haben wir gesagt, wir bauen Haus. Wir haben dann wirklich an so einen Grund bekommen, wo wir neben die Pferde gehabt haben. Es war echt cool. Und dann hatte ich das alles und ich war sowas von leer. Ich dachte mir, was soll das Ganze eigentlich? Jetzt habe ich das alles und ich bin eigentlich total unglücklich. Ich hatte so eine tiefe Leere in mir. Mein Mann hat damals immer gesagt, du bist so unzufrieden. Und wie es halt ist, ja, er hat ja auch recht. Ich war nicht zufrieden. Und dann ist das verstärkt mit den Angeboten gekommen, mit den Schamanenkursen und Familienaufstellungen. Die hatte ich mit meiner Freundin auch gemacht, diese Sachen. Und da hatte ich so das Gefühl, ja, ich komme dem ein bisschen näher, wo meine innere Sehnsucht so war, dieses nach mehr.
Mhm.
Und es waren auch so immer so wieder so Höhenflüge, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich's. Aber dann nach diesen Kursen komme ich in die Realität zurück, zu meiner Familie, und es ist puff, ganz bergab gegangen und es ist mir noch viel schlechter gegangen.
Für die, die jetzt mit dem Begriff Schamanismus nicht so viel anfangen können.
Ja.
Nur in zwei Sätzen geht es?
Ja, das sind Menschen, der eine Schamane hat zu mir gesagt, es gibt eben Jesus, es gibt ja, das Indianische da, der hat mehrere so Sachen auf dem Tisch gehabt, aber er hat gesagt, in diesem Leben ist er Christ. Und später habe ich mich erinnert an diesen Satz, und der Satz ist mir immer komisch vorgekommen, weil ich habe eigentlich nicht geglaubt, dass ich mehrere Leben habe. Also, aber ja, ich habe mich dann auch irgendwie da so, ja, ich bin einfach reingekommen und nicht mehr so schnell rauskommen. Und ja, ich hatte so diese Sehnsucht nach, ich kann es ja so beschreiben, nach diesem, was eigentlich das Leben ausmacht, gell? Weil wenn du alles hast und du bist immer noch leer, und es ist uns gut gegangen, wir hatten keine finanzielle Not, ich konnte sogar zu Hause bleiben mit den Kindern, ich konnte meine Pferde genießen, aber das war nicht das, was mich satt gemacht hat, so geht's mal. Ich war hungrig nach mehr.
Wie könntest du mehr definieren?
Ja, so ein
Sinn?
Ja,
Erfüllung?
Ja, es war wie mein Herz, das so hohl war. Und das ist nicht gefüllt geworden. Genau, nach so einem Verlangen, nach etwas, das ich nicht beschreiben konnte.
Dinge, die du eventuell auch hattest schon als kleines Mädchen, wenn du draußen warst, war es ja eher dann erfüllt.
Ja, genau. Aber das hatte ich halt. Ich hatte in dieser Zwischenzeit, ich hatte schon im Tagebuch immer geschrieben, danke Gott, aber ich hatte nicht mehr. Und wir gingen an nie Gottesdienst oder irgendwas. Also, weil das für mich gar nicht so, das war nicht so eine Gewohnheit. Und das, ich habe niemanden im Kopf, was mir das so gelehrt hätte. Ja. Und ja, und durch diese ganzen Aktivitäten, die man als junger Mensch, das, wo wir so gehabt haben, Beziehung, schauen, dass man endlich eine Wohnung kriegt. Das ist, und es war nicht immer so leicht, weil ich habe sehr viele Verletzungen in meinem Leben gehabt, wo ich sicher nicht die einfachste Person als Partnerin war. Wo ich einfach noch viele Verletzungen in mir drum habe, wo ich einfach immer gedacht habe, mein Mann muss das ausgleichen. Er muss mir doch sagen, wie gern er mich hat. Ich möchte es hören, dass er mir sagt, hey, ich liebe dich, oder du bist hübsch, oder du bist wertvoll. Und das hat mir mein Mann gar nicht gesagt. Also sollten halt, so geht es mal, gar nicht, wie ich vielleicht nicht sagen, aber jetzt für meine genau. Sehnsucht viel zu wenig. Mhm. Und das waren immer unsere Streitpunkte, wo ich gesagt habe, war ich will mehr, und das kann es nicht sein.
Liebst du mich nicht?
Ja, genau. Nein, und ich war sehr eifersüchtiger. Und wenn ich gemerkt habe, vor allem, wenn mein Liebesdank nicht voll war, dann war alles verkehrt, was er im Prinzip gemacht hat. Und da waren sehr viele so Reibereien auch. Und ich habe mich eigentlich immer nur wertvoll gefühlt, wenn ich bei meiner Freundin war. Die hat mir so das Gefühl gegeben, ich bin sowas für wertvoll. Und das, sie hat mir auch so das gezeigt, wie sehr sie mich liebt, gell? Also diese, ja, das war eine außergewöhnliche Beziehung, eine außergewöhnliche Freundschaft. Ich glaube, das ist ein Geschenk, was man nicht so oft hat im Leben. Und bei ihr habe ich mich eben so angenommen gefühlt, gell, voll. Ja, und dann war ich eben viel auf so Kurse, und ja, Schamanismus ist einfach, da begibst du eigentlich in Welten hinein, in finstere Welten.
Kamst du Angst?
Es war so, 2002 ist dann meine besagte beste Freundin, die Waltraud, an einem Kopftumor gestorben. 2 Jahre hat sie mehr oder weniger gekämpft. Und wie sie dann gestorben ist, meine beste Freundin, ich sage, die, was mir das gezeigt hat, eigentlich, wie wertvoll ich bin und wie super, dass sie mich gern hat, einfach durch und durch, wie ich bin, hat sie mir den Boden unter den Füßen weggezogen, und für was soll ich jetzt noch leben? Und später habe ich dann erkannt, dass sie ein Götze war in meinem Leben. Also sie war wie ein Gott in meinem Leben. Weil für ihr habe ich das alles erwartet, was ich eigentlich ganz anders gesucht habe dann. Und wie sie dann verstorben war, meine Freundin, ist mir echt schlecht gegangen, und ich bin noch tiefer in diese Esoterik reingekommen. Noch, weil ich so die Gegenwart für ihr gesucht habe. Wir haben das alles gemeinsam gemacht. Und dann war ich einmal auf so einem Seminar, wo dieser Schamane war, wo die Waltraud früher immer mit dabei war, weil ich einfach so einen Schmerz in mir gehabt habe. Und ich habe da schon im Auto immer gedacht, da war ich alleinig unterwegs, eben zu diesem Seminar, es ist wer im Auto. Ich habe immer das Gefühl gehabt, da ist wer im Auto, und ich habe immer Angst gehabt, dass meine Freundin das ist.
Die Waldrose.
Klingt komisch, ja, aber ich habe echt Angst gehabt. Und, dann eines Nachts, wie ich dort in dem, bei dem Seminar in dem Hotel übernachtet habe, in dem Zimmer, habe ich solche Angstzustände gehabt, weil ich wusste, ich bin nicht alleinig im Zimmer. Und wir haben da auch so Meditationen gemacht bei dem Schamanen, wo es umgegangen ist, eben, dass man sich irgendwo verliert und irgendwo soll man sich vorstellen zum Sein. Und ich habe gewusst, meine Freundin, meine Verstorbene hat mich gerufen in dieser Meditation. Und aber auch dieser Schamane hat gewusst, dass es schon gefährlich ist für mich, dass ich das gar nicht mehr durchdrücke, dass ich eigentlich, meine Seele jetzt schon so kaputt war. Und in diesem Zimmer, wo ich dann so Angst gehabt habe, bin ich im Bett gelegen und mir ist dann eingefallen, dass ich die gleiche Körperhaltung gehabt habe, weil ich meine verstorbene Freundin angeschaut, wie sie auf dem Sterbebett gelegen war und ich habe Angst gehabt vor ihr. Ich habe gedacht, sie macht jetzt jeden Moment die Augen auf und ich habe so Angst gehabt. Und genau so bin ich hergelegen in dem Bett und ich habe vor Angst mich nicht mehr rühren können. Und ich habe auch da Bücher gelesen gehabt über das Austreten vom Körper, lauter diese esoterischen Bücher, was es halt gibt. Und ich habe gewusst, jetzt und jetzt geht meine Seele aus meinem Körper raus, weil ich das nicht mehr aushalte, diese Angst und diesen Schmerz. Und da hat Gott angefangen, zu mir zu sprechen. Auf einmal höre ich Gottes Stimme und ich habe gewusst, dass das Gott ist. Schau auf die Uhr. Und ich bin so hergelegen und ich habe gewusst, links ist der Wecker, wo ich mir gestellt gehabt habe und ich bin vor lauter Angst kaum umdrehen können, obwohl ich sonst ein sehr mutiger Typ bin. Ich habe mich kaum traut, zu mir umdrehen. Und ich schaue auf meinen Wecker und es war 5:05. Und ich habe nicht gewusst, was mit mir geschieht. Ich habe in dieser Nacht sehr viel geträumt, aber ich war voll in Angst. Also ich könnte nicht sagen, dass ich ein gutes Gefühl gehabt habe.
Ich habe mir gerade überlegt, wie die rebellische Susi voller Angst kaum in der Lage ist, auf den Wecker zu gucken. Genau. Weil sie weiß, da ist jemand im Zimmer.
Ja, es waren einfach echt finstere Mächte im Zimmer. Ja. Und das habe ich fast nicht ausgehalten und ich weiß das Gefühl, und wenn sie fast nicht rühren kann, das habe ich nie in meinem Leben gehabt, obwohl ich eine Kindheit gehabt habe, wo eben oft solche Situationen waren, dass Lärm, Alkohol, Schläge, da habe ich mich rühren können, aber das war ganz eine andere Atmosphäre noch. Ganz
Gott sagt, dreh dich mal rum. Also
ja,
diese
Gott,
Stimme.
Es war oder so in meinen Gedanken. So mich. Und eben, dann habe ich dann ganz unruhig eingeschlafen und dann bin ich wieder heimgefahren und ich weiß nicht, wann das dann später war. Ich bin nicht so schnell. Das war so ein Stückwerk, so geht's einmal. Dann habe ich noch mehrere solche Sachen gemacht, weil einfach ich so eine Sehnsucht gehabt habe. Eigentlich eine Todessehnsucht habe ich gehabt. Ich habe eigentlich keinen Sinn mehr im Leben gesehen und ich habe gar nicht gewusst, wie ich das aushalten soll, jetzt ohne meiner Freundin.
Trotz Traumfamilie, trotz...
Ja, mein Mann hat mich auch nicht mehr verstanden. Es, durch diese ganzen Seminare, ja, wo ich auch nicht gut war, wo mein Mann auch nicht mitgegangen ist, Gott sei Dank. Später habe ich dann gecheckt, warum das so war, Gott hat ihn da bewahrt, aber ich bin mir halt alleine vorgekommen. Ich bin mir eigentlich komisch vorgekommen. Ich habe gedacht, irgendwas passt nicht. Und ich habe eigentlich... ja, ich habe keinen Ausweg gefunden, außer weiter zum Gehen auf solche Seminare. Und dann war ich auf so einem Bruno Gröning-Seminar, da bin ich auch so reingekommen auf diese Schiene, Bruno Gröning, der Heiler, so geht es einmal, hat es geheißen. Und ich dachte, okay. Und ich habe immer gedacht, das sind alles so Seminare, die eigentlich mit dem Glauben zu tun haben. Ich habe mir nie gedacht, dass das Esoterik ist, abgesehen davon, dass ich glaube früher gar nicht so gewusst habe, was Esoterik überhaupt ist damals. Ich war da ein bisschen irgendwie so ein bisschen ein naiver Typ auf einer Seite. Und dann bin ich eben zu diesem Bruno Gröninger gekommen und dann sitzt man dort in so einer Reihe und da ist vorne ein großes Bild aufgehängt für den Bruno Gröning eben und auf einmal geht so eine Welle durch, eine Energiewelle, wo ich gedacht habe, boah, jetzt kriege ich da was, gell? Ich habe das sonst nie gehabt, so. Ich bin eher so, ich hab nie was gespielt oder irgendwas, gell? Ob so eine Kraft, so eine Power, verstehe ich, boah. Und im gleichen Moment sagt Gott zum zweiten Mal zu mir, spricht er zu mir, Susi, wo ist da das Kreuz? Und ich schaue auf das Bild von dem Gröning. Und das war im Nachhinein, weiß ich, das war so ein Saulus-Paulus-Erlebnis. Also ich bin von meinem Ross geflogen, es ist mir wie die Schuppen von meinen Augen gefallen, ich habe erkannt, da gehört das Kreuz hin. Da war ein riesiges Bild von einem Mann, wo keine Ahnung was gemacht hat.
Die Susi, die von Kreuz und allem keine Ahnung hat, checkt auf einmal, da läuft was ganz falsch.
Ja, genau, dass das gefehlt hat. Also es war die Stimme, Susi, wo ist da das Kreuz? Und das war wirklich, das war nicht, weil ich so super bin auf einmal, dass das mal alles eingefallen ist, sondern es war so einfach so ein Geschenk. Das ist mir so wie Es ist so wie beim dreckigen Auto, wo du nicht mehr aussiehst, auf einmal ein klares Wasser drüber kommt, dass du siehst, ah, da ist der Weg. Und das war echt Gnade und das war echt ein mega Erlebnis und ich nenne es wirklich so ein Saulus-Paulus-Erlebnis, wo ich dann
so eine Bekehrungs-,
ja, also wo ich Stück für Stück den Dingen wieder gesagt habe. Ich habe auch angerufen meinem Schamanen und gesagt, ich möchte ihm sagen, dass das kein guter Weg ist, wo er geht. Und ich widersag dem Ganzen. Und da bin ich Stück für Stück, habe ich schon dem wieder gesagt.
Standest du auf und gingst raus oder bliebst du sitzen?
Nein, ich bin dann nachher rausgegangen, nach dem Gröning-Seminar. Aber das macht, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, wieso, aber es hat was mit mir gemacht einfach. Mhm. Und eben dann Stück für Stück bin ich, den nächsten Tagen habe ich den Dingen wieder gesagt. Also es heißt für mich, ich habe den angerufen, jetzt einen ganzen Menschen, die was sowas leiten, so ein Esoterik-Seminar oder was auch immer, was für Bereich das ist, und habe gesagt, das ist nicht der richtige Weg. Und ich habe sofort gewusst, das ist nicht Jesus Christus da drinnen. Das hat mit Jesus nichts zu tun, diese ganzen Seminare, wo ich immer geglaubt habe, das gehört ja alles zu unserem Christentum dazu. Ich war da so naiv, oder der Feind macht es halt so gut, der verdreht es so, verschleiert es so, dass du denkst, das gehört ja alles zusammen. Mhm. Aber das stimmt nicht, das ist eine große Lüge gewesen und Gott hat mir da wirklich das gesagt. Und dann habe ich auch einen Kaplan kennengelernt, der hat einen Glaubenskurs gemacht. Und der hat mich dazu eingeladen und gewusst, das ist der erste Schritt, um da weiter zu gehen auf dem Glaubensweg, mehr zu erfahren, was ist unser Glaube eigentlich. Und da ist mein Mann dann das erste Mal, mehr oder weniger, habe ihn liebevoll mitgeschliffen.
Sag ich so. Ja, kann ich gut verstehen. Also aus der Sicht eines Mannes, ne?
Ja.
Dass er denkt, oh komm, Kaplan, das erinnert mich doch irgendwo auch an unsere, ans Normale, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, genau.
Kirche steht im Ort.
Ja.
Und da gehe ich jetzt mal mit.
Genau. Aber er hat irgendwie gewusst, das kann nicht ganz so schräg sein, wie das, was ich schon gemacht habe. Und er ist mitgegangen. Und ich muss sagen, für mich, ich war sofort on fire. Also Gott hat mir vorher schon Entzünden gehabt, aber ich habe das alles, was ich da gehört habe, diese ganze Lehre, unsere christliche Lehre, aufgesagt wie so ein trockener Schwamm. Endlich war das, was ich vorher erklärt habe mit dem Herzen, was so hohl war, was ich noch was gesehen habe, das ist so Stück für Stück, wie beim trockenen Schwamm, so wie nass geworden. Und langsam ist so ein Leben reingekommen in den Schwamm.
Ich stelle mir gerade einen Mann so vor. Wie er denkt, jetzt haben wir hier die ausgeflippte Schamanin. Jetzt hat sie einen an der Waffel mit dem Schamanismus und jetzt zischt sie ab in die Rakete.
Ja. Ja, genau, das kann man wirklich so sagen. Ich war so entfacht. Ja, das war einfach, ich kann das nicht sagen. Das ist so endlich. So wie wenn's lang wartest auf einen Bahnhof, auf einen lieben Menschen, wo du schon so sehnlichst wünscht, von ganzem Herzen. Und auf einmal siehst du den aussteigen und du hast so Freude im Herzen, dass die so frei ist. So ähnlich kann ich das erklären. Es war so, so mega und ich war so durstig und ich hab alles aufgesaugt, jetzt wirklich alles vom Christlichen, wo es noch irgendwie gegangen ist. Also mir hast du dann nur mehr gesehen auf christlichen Seminaren, so geht's einmal. Ich habe auch wirklich viel über Lebensbeichte abgelegt, was ganz wichtig ist, gerade wenn man in der Esoterik drinnen war, ich hab wirklich eine Lebensbeichte abgelegt, was so wichtig ist, dass der trockene Staub, der Schmutz von dem Schwamm, wenn wir das Bild wieder hernehmen, dass das ausgewaschen wird. Also es war für mich total wichtig, diese Lebensbeichte abzulegen. Und Gott hat mir einfach Stück für Stück weitergebracht.
Ich bin immer noch bei deinem Mann.
Ja, mein Mann, muss ich schon ehrlich sagen, ihm war das am Anfang schon sehr zu viel. Also er hat den Kurs brav mitgemacht, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wie gibt es das, dass er immer noch so brav unterwegs ist, so
Mensch,
noch
ein bisschen ohne Emotionen. Mach doch mal hin. Ja.
Und ich kann mich erinnern, ich gebetet habe zu Gott, sage ich, Herr, warum ist mein Mann, warum tut er nicht weiter, warum geht er nicht damit später Hauskreis? Es war also so zart, gell? Und ich war nicht die geduldigste Person und eben, es muss so gehen, wie ich das will. Und da ist wieder das rausgekommen ein bisschen und dann, Gott ist so mega, er hat sich so zackt in einem Traum, wie im Traum habe ich auch gebetet und er gesagt, Herr, warum macht mein Mann nicht mehr? Dann sagt er auf die Art, Susi, jetzt hör mal auf. Schau zurück und ich sehe in dem Traum, wie mein Mann seine Hand auf der Tür schnallen hat und Anfuß in der Tür. Er ist schon dabei, ich soll endlich aufhören. Ich glaube, Gott hat auch schon die Hände zusammengeschlagen und gesagt, ah, der ist auf sie.
Wie geht's dir heute?
Super, voll gut.
Und dein Mann?
Auch gut, sehr gut. Ja, er hat dann Feuer gefangen. Mega Feuer gefangen auch. Und weil ich war auf vielen Veranstaltungen, habe sehr viel für meinen Mann beten lassen. Das ist einfach, ja. Und Gott hat mega gewirkt. Gott hat es ihm ins Herz gelegt, dass er, wir haben zuerst mit einer Veranstaltung angefangen, einer überkonfessionellen. Gott hat uns das wirklich aufs Herz gelegt, das Überkonfessionelle. Ich bin katholisch, aber ich glaube, Gott hat in der Kirche für uns was vor. Und ich denke mir, es ist so wichtig auch da, dass Gott seine Leute hat, was brennen. Und mein Mann hat es dann ganz stark aufs Herz gekriegt, da ein Missionshaus ins Leben zu rufen. Das Connect Missions- und Gebetshaus in St. Ruprecht.
Das
ist ein Haus, mein Mann und ich, wir haben ein Haus gekauft. Ganz eine richtige Bruchbude. Was Gott vorher schon mir einmal gesagt hat.
Doppelt zum Thema On Fire.
Ja, genau. Da waren wir noch gar nicht auf dem Glaubensweg, habe ich das Haus schon gesehen gehabt und ich habe gewusst, boah, da hat es mir so hingezogen. Also Gott ist mega, wenn man das dann so zurückverfolgt, was Gott eigentlich Stück für Stück sein Weg.
Wahnsinn, oder? Mit der Susi, die mit einem Teddybär rumläuft und dann. Und jetzt haben Sie ein Gebetshaus gekauft. Ja. Wie funktioniert das?
Also wir haben das alte Haus gekauft, aus eigenen Kräften mit einem Team gut umgebaut, also aus eigenen finanziellen Mitteln. Das Haus ist komplett getrennt vom Verein. Verein ist der Connect. Und das ich sage mal, wenn Menschen was dem Verein spenden, kommt es wirklich dem Verein zugute. Und
was mache ich dabei? Connect? Beten? Oder?
Das Connect-Haus, wir haben für Jugend das Taste and See, fit im Glauben für die Erwachsenen und dann gibt es noch das Mutig für Männer. Die, was so einfach alle 2 Wochen kommen können, dass wir einfach von der Bibel her was lernen, Impulse, lebensnahe Sachen, wo man einfach umsetzen kann, Gebet.
Und wo steht der Teddybär?
Der Teddybär, der ist zu Hause. Der ist zu Hause, den brauche ich doch nicht mehr.
Wer ist Gott für dich, Susi?
Mein Vater. Es war aber ein Prozess, muss ich sagen, es war ein Prozess. Es ist nicht so schnell gegangen, ich habe irgendwann auf meinem Glaubensweg, und das ist noch gar nicht so lange her, habe ich gewusst, ich bin bei Jesus hängen geblieben. Ich bin bei Jesus hängen geblieben, weil ich eben diese Angst gehabt habe oder diese Kindheitserfahrungen, dass mein Papa kein Verlass ist, dass ich ohne Papa gut zurechtkomme. Ich lasse mir von Mann nichts sagen. Und das habe ich einfach gemerkt, dass ich das Bild, das ist das Gottesbild, was ich von meinem Papa gehabt habe, dieses Vaterbild auf Gott hin projiziert habe. Und einmal hat mir Gott das gesagt, dass ich einfach bei Jesus, bei seinem Sohn hängen geblieben bin. Und er ist ja eigentlich der Weg zum Vater. Und ich bin aber bei Jesus hängen geblieben.
Ja,
und da
passiert
hat er mich,
nicht selten.
Ja.
Leider.
Und dann hat er mir einfach mal gesagt, Susi, das war über einer Brücke. Und ich habe zuerst immer nach links und rechts geschaut, kommt eh niemand. Der hat gesagt, so schrei jetzt mal Gott, ganz laut, Gott, ich liebe dich. Weil Jesus, ich liebe dich, kann ich schnell sagen. Und das war für mich echt eine Überwindung. Aber ich habe es gesagt, ganz laut, dann. Und es hat so schön angefangen. Diese ganzen Bäume haben angefangen, so richtig im Wind zu gehen. Und ich wusste, das war seine Antwort.
Hast du geschrieben, Gott, ich liebe dich,
ja,
oder Vater?
Ein Vater, eigentlich, ich glaube Vater, habe ich dann gesagt, ja. Nein, weil, genau, Vater, ich liebe dich, genau, weil das für mich, genau, danke. Das.
Ja.
Und das war dann mega, das war wie so eine Freisetzung, genau.
Vielen Dank für die Story.
Danke.
Wunderbar, echt.
Danke, dass ich da sein habe dürfen.
Jetzt hauen wir noch ganz kurz die 4 Fragen durch.
Ja.
Die Brille liegt das Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich kein Typ, was ein Buch zweimal liest, außer es war Gottes, aber das liest ja auch nicht in einem durch. Also gelesen habe ich. Aber für mich war das Buch von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal, ist mega, weil das ein Buch ist, wo man super evangelisieren kann, wo sowas für, also berührend ist. Und meine Brüder und meinen ganzen Freundeskreis, die haben sofort das Buch alle geschenkt gekriegt.
Kannst du in einem Satz sagen, was du heute leichter Nein sagen kannst als noch vor 5 Jahren?
Ja, zu Menschen kann ich Nein sagen, die, wo einfach die Vision, was Gott mit uns hat, nicht mittragen. Da kann
Gut,
ich Nein sagen.
Ein Satz.
Genau.
Und nochmal ein Satz. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen, ach, das ist fies mit einem Satz, aber egal. Oder Überzeugungen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Dass ich niemandem mehr gefallen muss, außer meinem Vater im Himmel.
Deinen himmlischen Vater.
Genau.
Und letzte Frage, Plakat, was kommt drauf, das wir irgendwo aufstellen?
Ich habe da was ausgedruckt, weil bei mir war das 5 vor 12 also ein Thema.
Ja.
Und ich würde sagen,
wach auf, du schlafende Christenheit.
Genau.
Gut, und da ist 5 vor 12. Susi, vielen Dank.
Danke auch.
Für diese Geschichte und für dein mit uns mit reinnehmen.
Dankeschön, euch auch viel Segen. Gleiche Arbeit. Danke.
Leute, es gibt so viele Geschichten zu erzählen. Auch das sage ich nach jedem Film und vor jedem Film und so weiter. Wenn ihr eine habt, info@superfromm.tv, einfach schreibt mich an und wir reden drüber. Und wenn man den Film so sieht mit der Susanne, die hat Jesus gefunden, hat sich darauf eingelassen. Das ist nicht schwer, seine kleine Hand in Gottes große zu legen. Jesus zu bitten, vergib mir meine Schuld und ich möchte an dich glauben und mit dir durchs Leben gehen. Das sind Worte, auch mit Inhalt gefüllt werden, nicht nur dahergeredet, sondern dass man das Herz mitsprechen lässt. Susanne hat das gemacht. Und ich wünsche euch, dass ihr den Mut habt, genau das zu tun. Jesus zu sagen, ich möchte mit dir durchs Leben gehen, vergib mir meine Schuld und halt mich fest. Das wünsche ich euch. In 2 Wochen der nächste Film und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.